Freitag, dem 10. März 1989, sandte eine Eruption der Sonne einen Schwarm von Protonen und Elektronen in Richtung Erde. Während diese Teilchen nicht sofort eintreffen würden, drang die begleitende hochenergetische elektromagnetische Strahlung in nur wenigen Minuten in unsere Welt ein und störte die Kommunikation. Die Radiosignale und die Sowjetunion waren blockiert und die CIA ging davon aus, dass die Störung die Arbeit der sowjetischen Elektronikspezialisten war. Stattdessen war es, ohne dass es alle wussten, das erste Anzeichen dafür, dass die Erde vom nächsten Stern angegriffen wurde. Im Jahr 1859 schaute der Solarastronom Richard Carrington zufällig auf die Sonne. Er verfolgte einen großen, unregelmäßigen Sonnenfleck, als etwas Unglaubliches passierte. Ein Ausstoß beispielloser Energie, eine weiße Fackel intensiven und hellen Lichts. Dies stellte sich als die erste Beobachtung dessen heraus, was wir heute als Sonneneruption bezeichnen. Etwa 18 Stunden später ereignete sich auf der Erde der größte geomagnetische Sturm in der Geschichte. Auroren wurden auf der ganzen Welt beobachtet. Zeitungen konnten im Licht der Aurora gelesen werden. Der hellgrüne Vorhang erschien in Kuba, Hawaii, Mexiko und Kolumbien. Wie gefährlich kann ein Sonnensturm heutzutage sein? Und was genau sind diese Sonnenstürme? Geomagnetische Stürme sind Stürme, die wir hier auf der Erde wahrnehmen. Es sind kurze Störungen im Erdmagnetfeld und in der Erdatmosphäre, die durch Strahlungsstöße und geladene Teilchen verursacht werden, die von der Sonne emittiert werden. Wenn diese abgestoßene Sonnenmaterie mit hoher Geschwindigkeit mit unserem Planeten kollidiert, lenkt das umgebende Magnetfeld sie in Richtung der Pole ab. Dort interagiert es mit Gasen, die tiefer in der Atmosphäre liegen, um die Lichtvorhänge zu emittieren, die als Auroren bekannt sind. Währenddessen erzeugen die sich schnell bewegenden Ladungen selbst ein intensives Magnetfeld, das weit unten eine weitere Phase elektrischer Ströme auf dem Boden induziert. Bei starker Sonnenaktivität können diese Stürme stark genug sein, um ganze Stromnetze zu überwältigen und empfindliche Elektronik zu stören. Das Carrington-Event wurde nach dem britischen Astronomen Richard Christopher Carrington benannt, der am 1. September 1859 Zeuge der Anfänge eines Sturms wurde. Die Aufhellung, die er sah, war eine weiße Lichtfackel. Sie werden durch Rekonfigurationen in den Magnetfeldern der Sonne verursacht, wobei schrittweise große Mengen an Plasma und Strahlung freigesetzt werden. Zuerst ein Blitz elektromagnetischer Strahlung. Als nächstes werden Protonen und Elektronen in Plasmastrahlen nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Während intensiver Perioden der Sonnenaktivität drehen sich die Magnetfelder im großen Magnetfeld der Sonne. Dies kann eine sich langsam bewegende Wolke geladener Teilchen in einem Endstadium des Sonnensturms ausstoßen. Ein Ereignis, welches als koronaler Massenauswurf bekannt ist. Wenn ein solches Ereignis heute eintreten würde, würde die Infrastruktur für Elektrizität und Elektronik verheerende Auswirkungen haben. Schäden in Höhe von Billionen. Das Problem ist, dass geomagnetische Stürme, die entstehen, wenn bestimmte Weltraumwetterereignisse unsere Magnetosphäre durchdringen und mit der Atmosphäre interagieren, können dazu führen, dass selbst in elektrischen Schaltkreisen, die eigentlich isoliert sind, massivere Ströme fließen. Ein wichtiges wissenschaftliches Ziel der Sonnenastronomie ist es zu verstehen, wie das Zusammenspiel zwischen der Sonne, dem Weltraumwetter, das die Stürme verursacht, und den Auswirkungen auf die Erde selbst zusammenhängt. Aus diesem Grund hat das Inouye Solarteleskop der NSF als vorrangiges wissenschaftliches Ziel, die Messung des Magnetfelds der Sonne in drei verschiedenen Schichten zu messen, in der Photosphäre, die Chromosphäre und in der gesamten Sonnenkorona. Um die Beschaffenheit der Sonne besser verstehen zu können, empfehle ich euch unbedingt, das Video hier zu schauen. Die Messung des Magnetfelds in verschiedenen Schichten der Sonne ist das Wichtigste, was wir tun können, um das Weltraumwetter vorherzusagen. Unser erster wichtiger Schritt zum Verständnis der Rolle von Magnetfeldern erfolgte 1995, als das Soho-Observatorium der NASA gestartet wurde. Was es sah, waren nicht nur Sonneneruptionen, die in der Photosphäre auftraten, sondern eine neue Art von Phänomen. Sie sahen koronale Massenauswürfe, kurz CMEs. Eine Sonneneruption ohne CME kann keinen großen geomagnetischen Sturm verursachen. Eines der Dinge, die uns SOHO beigebracht hat, ist, dass das Erdmagnetfeld uns sehr gut vor normalen Sonneneruptionen schützt, was höchstens zu einem geringfügigen Nordlicht führen kann. Viele Sonneneruptionen führen jedoch zu koronalen Massenauswürfen, vor allem wenn sich in der Nähe einer Sonneneruption eine solare Protuberanz befindet. Protuberanzen sind Ansammlungen von Material mit hoher Dichte, die sich in der Korona befindet. Und CMEs treten typischerweise dort auf, wo die auf der Sonne gefundenen Protuberanzen magnetisch brechen, was zum Auswerfen von Material führt. Die CMEs selbst sind nicht richtungsorientiert. Und nur diejenigen, die auf die Erde treffen, gefährden uns. Wenn ein CME an uns vorbeifliegt, gibt es keinen Grund zur Sorge. Aber wenn wir aus unserer Sicht ein ringförmiges CME sehen, dann haben wir ein Problem. Aber selbst Sonneneruptionen, die CMEs verursachen, die direkt auf die Erde gerichtet sind, verursachen nicht unbedingt geomagnetische Stürme. Es muss noch eine wichtige Sache passieren. Ein letztes Puzzleteil. Es muss die richtige magnetische Verbindung geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Magnete normalerweise Nord- und Südpole haben, die sich abstoßen und entgegengesetzte Pole sich dementsprechend anziehen. Die Erde hat ein eigenes Magnetfeld. Wenn das Magnetfeld des während eines CMEs ausgestoßenen Materials mit dem Erdfeld ausgerichtet ist, werden die Sonnenpartikel abgestoßen und es tritt kein geomagnetischer Sturm auf. Aber wenn die Felder nicht ausgerichtet sind, wie es mit ziemlicher Sicherheit vor 161 Jahren bei dem Carrington-Ereignis der Fall war, erhalten wir ein spektakuläres und gefährliches Ereignis. Doch wir haben Schutz. Seit den 2000er Jahren haben wir Werkzeuge zur Messung der Magnetfelder der geladenen Teilchen der CMEs, die auf die Erde zusteuern, am L1-Punkt platziert. Einem Punkt im Weltraum, der sich etwa 1.500.000 Kilometer von der Erde in Richtung Sonne gerichtet befindet. Leider sind das nur 99% des Weges von der Sonne zur Erde. Von der Ankunft eines CMEs in L1 bis zur Ankunft auf der Erde verbleiben nur 45 Minuten, was nicht gerade viel ist. Im Idealfall würde uns die nächste Generation von Solarobservatorien eine erhebliche Verbesserung der Zeit bringen, die wir benötigen, um zu wissen, ob wir die geeigneten Abschwächungsmaßnahmen ergreifen müssen, wenn ein derart katastrophaler Ausstoß auftritt. Es gibt viele Dinge, die wir tun können, aber wir brauchen mehr als eine Stunde Vorankündigung, um sie zu tun. Die Art und Weise, wie wir den Schaden durch Weltraumwetterereignisse auf der Erde am besten abmildern können, besteht darin, dass Energieversorger die Ströme in ihren Stromnetzen abschalten und stattdessen Stationen und Umspannwerke trennen und ausreichend erden. Aufgrund der enormen Größe der Ströme müssen allerlei Einrichtungen und Stationen sicher und schrittweise heruntergefahren werden, was in der Regel eher einen Tag als eine Stunde dauert. Fassen wir das nochmal zusammen. Um signifikant Effekt auf die Erde zu haben, muss ein CME massiv sein. Seine Flugbahn muss dazu führen, dass es mit der Erde kollidiert. Die geladenen Teilchen eines CME haben ein eigenes Magnetfeld. Wenn dieses Feld mit der Erde übereinstimmt, eine 50-50 Chance, führt unsere schützende Magnetosphäre das Plasma harmlos um den Planeten. Wenn sich die Linien jedoch gegenüber unseren befinden, wird die Energie aus dem Plasma auf die Erde übertragen. Der Sonnenabfall, der entlang unserer Feldlinien geleitet wird, schwärmt in die Nähe der Pole in unserer Atmosphäre. Wir sehen diesen Prozess als Auroren. Wenn sich die Magnetosphäre des Planeten wiederholt ändert, wird das Ergebnis als geomagnetischer Sturm bezeichnet. Doch lange bevor diese geladenen Teilchen selbst hierhin gelangen, trifft die Strahlung. Die Strahlung kündigt die Ankunft der Masse an. Am Freitag, dem 10. März 1989, sandte eine Eruption der Sonne einen Schwarm von Protonen und Elektronen in Richtung Erde. Während diese Teilchen nicht sofort eintreffen würden, drang die begleitende hochenergetische elektromagnetische Strahlung in nur wenigen Minuten in unsere Welt ein und störte die Kommunikation. Die Radiosignale und die Sowjetunion waren blockiert. Und die CIA ging davon aus, dass die Störung die Arbeit der sowjetischen Elektronikspezialisten war. Stattdessen war es, ohne dass es alle wussten, das erste Anzeichen dafür, dass die Erde vom nächsten Stern angegriffen wurde. Zwei Tage später traf der Schwarm von Sonnenpartikeln schließlich auf das Erdmagnetfeld. Das Sonnenmaterial, das entlang der Feldlinien der Erde kanalisiert wurde, schwärmte in der Nähe der Pole in unserer Atmosphäre. Sofort erzeugte es enorme elektrische Ströme in der Luft und brachte die spektakulärsten Darstellungen des Nordlichts seit vielen Jahren hervor. Die Aurora flackerte im Süden der USA über den Himmel. Während Kompasse im wahrsten Sinne durchdrehten, strömten elektrische Ströme über die Erde. Garagentore auf den ganzen Kontinent gingen die ganze Nacht auf und ab. Der Boden selbst brutzelte. Gebiete mit hohen Konzentrationen an magnetischem Gestein erfuhren geomagnetische induzierte Ströme in Stromleitungen. Am 13. März um 2.44 Uhr verursachten die durch die Sonne verursachten Überspannungen Chaos im Stromnetz von Quebec. Der 100-Tonnen-Kondensator Nummer 12 im Umspannwerk Chibougamau löste aus und ging offline. Zwei Sekunden später ein weiterer Kondensator und dann 100 Meilen entfernt bei Albanel fielen 4 weitere Kondensatoren aus. Als ein weiterer starb und 5 Übertragungsleitungen von James Bay ausfielen, brach das Stromnetz in Quebec ganz zusammen. 3 Millionen Menschen waren in der Dunkelheit eingefangen. Über 500.000 von ihnen waren auf Strom und Wärme angewiesen. Der Sturm war nur einen Katzensprung von der Abschaltung der US-amerikanischen Stromnetze entfernt. New York Power hatte bereits 100 Megawatt verloren, als das Stromnetz in Quebec ausfiel, während der New England Power Pool das Zehnfache verlor. 96 New England Utility-Unternehmen verloren Energie, konnten sich aber Strom aus anderen Reserven leihen. Ein großer Transformator fiel im Kernkraftwerk Salem in New Jersey aus. Wir waren einer unglaublich gefährlichen Katastrophe noch nie so nah. Während eines CME im Jahr 2003, der heute als der Halloween-Sturm bekannt ist, lösten Energieausbrüche geomagnetische Stürme mit weitreichenden Auswirkungen aus. Starke Ströme über Nordeuropa verursachten Transformatorenprobleme, einen Systemausfall und einen Stromausfall. NASA-Beamte wiesen die Astronauten der Internationalen Raumstation an, sich vor der Strahlung zu schützen. Und die Fluggesellschaften befahlen Jets, Strecken mit hohen Breitengraden zu vermeiden, um hohe Strahlungswerte und Kommunikationsausfälle zu verhindern. Der Ausbruch betraf 59% der Erd- und Weltraumwissenschaftlichen Missionen. Dies war jedoch nur eine kleine Eruption. Was würde ein gewaltiges Ereignis wie 1859 in der heutigen Hightech-Umgebung für uns bedeuten? Die Sonne bleibt gewalttätig und faszinierend zugleich und betrifft uns weit mehr als jedes andere Himmelsobjekt im Universum. Und trotz all der Milliarden von Dollar und Euros, die wir heute ausgeben, kann es unsere ausgefallenen Technologien jederzeit nach Lust und Laune deaktivieren und die ahnungslose Öffentlichkeit und die Massenmedien völlig abschotten. Doch bisher vermeiden wir die Zerstörung unserer modernen Infrastruktur allein durch reines Glück. Was wohl passieren würde, wenn wir jetzt ein Ereignis der Carrington-Stufe hätten? Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen und abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir, zu meinem Instagram- und Twitter-Account und zu unserem Discord-Channel. Also unbedingt in die Videobeschreibung reinschauen. Und ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.